Gratwanderung, Folge 5 mit Alexandra Kraus und Max Sauber. In dieser Episode erzählt Alexandra, Mutter der ersten Stunde an der Schule für freie Entfaltung am Schloss Tempelhof, von der Entstehung der Schule und davon, welche Rolle Gerald Hüther bei der Schulgründung gespielt hat. Sie erläutert, weshalb auch Eltern ganz in den Haltungswandel mit einsteigen müssen und inwiefern Vergleichen und Vertrauen und das Verlernen von alten Konzepten und Vorstellungen für die Eltern große Lernprozesse bleiben. Weiterhin berichtet sie davon, wie es ist, externe Schülerinnen und Schüler in die Gemeinschaft einzubinden und davon, wie sich Eltern in der Schule mit Angeboten einbringen können. Abschließend spricht sie über den Austausch mit anderen freien Schulen und von dem, was ihrer Ansicht nach jungen Menschen für das Leben dienlich ist. Bei mir zu Gast ist heute Alexandra Kraus. Ich wollte mich als erstes mit dir unterhalten. Du bist ja schon eine Zeit lang hier in der Gemeinschaft in Schloss Tempelhof und dein Sohn ist hier in die freie Schule gegangen. Also erstmal, hallo Alexandra.
Ja, grüß dich, hallo Max.
Ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie bist du denn eigentlich hier in diese Gemeinschaft gekommen?
Also mein Weg in diese Gemeinschaft war vor 10 Jahren, 2012, bin ich mit meiner Familie aus Genf, wo wir 10 Jahre gelebt haben, hier in diese Gemeinschaft gekommen, weil wir das Gefühl hatten, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen und zu gucken, wie kann man denn anders sich vernetzen, wie kann man anders miteinander leben und gemeinsam leben und gestalten.
War Freddy dann schon auf der Welt?
Ja, der Frederik war 5 Jahre alt und wir haben noch eine Tochter, die Marie, die war 7 Jahre alt.
Ah ja.
Und unsere Vorgeschichte war, dass die Kinder in Genf in eine Waldorfschule, in einen Waldorfkindergarten gegangen sind und die Marie war auch schon in der ersten Klasse. Und als wir hier hingewechselt sind, gab es noch gar keine Schule am Tempelhof. Da war die Schulidee da und die wurde dann 2013 ins Leben gerufen. Wir haben also tatkräftig unterstützt, auch diese Schule einfach mitzugestalten. Und der Frederik hat mit einigen anderen Schülern sozusagen ersten Schultag hier gehabt.
Du warst eigentlich dann von Anfang an da dabei. Und deine Tochter, ist dann in eine andere Schule gegangen oder?
Nee, die Marie ist, die hat eine Zeit lang Pause gemacht. Wir haben noch mal so ein halbes Jahr Waldkindergarteninitiative hier gemacht, weil ich auch im Waldkindergartenbereich arbeite. Da haben wir alle Kinder, die bis dahin am Tempelhof waren, die kleineren, zusammengefasst und hatten mit denen einfach hier Waldtage. Und als dann die Schule sozusagen 2013 im September gestartet ist, ist die Marie auch dann praktisch auch mit in die erste, also hat einfach mit in der Schule gestartet, obwohl sie 19 Monate älter ist als der Frederik. Und das war super. Das war eigentlich ein guter gemeinsamer Start. Die Marie ist heute jetzt 17 Jahre alt und hat noch ein Schuljahr. Und der Frederik hat noch, mal gucken, wissen wir noch nicht genau. Das ist ja ein bisschen, am Ende ist es ja ein bisschen offen, wie lange die Schüler hier noch auf der Schule sind in der Oberstufe.
Das heißt, man kann auch dann eigentlich länger bleiben. Es ist jetzt nicht, also ich habe ja schon mal gehört, also hier ist das ja so in 3 Stufen eingeteilt. Als das damals gegründet wurde, war das auch schon irgendwie so die Idee. Gab es dann auch gleich von Anfang an diese drei Stufen?
Ja, das Schöne war, die Genehmigung wurde direkt beantragt für 3 Stufen. Und wir haben im allerersten Schuljahr mit 24 Schülern vom Tempelhof angefangen. Und dadurch, dass wir hier eine bunte Altersmischung hatten, hatten wir den Jüngsten, der war glaube ich 5. Und die Älteste war vielleicht, glaube ich, so 16, 17. Das heißt, wir hatten in allen Stufen direkt auch Schüler. Die waren aber noch in dem ersten Schulgebäude, wo es auch räumlich ein bisschen enger war. Das heißt, die waren sehr dicht beieinander. Und dann hat sich nach und nach gezeigt, dass es gut ist, wenn man die Stufen auch räumlich ein bisschen mehr aufteilt.
Magst du ein bisschen erzählen, wie das dann so war, so am Anfang? Weil dann, das heißt, dann entsteht ja so eine ganz neue Schule und du warst dann wahrscheinlich als Mama da sehr involviert dann wahrscheinlich auch so in dieser Entwicklung.
Ja, wir haben uns natürlich dann sehr beschäftigt mit der Pädagogik von Maurizio und Rebecca Wild. Wir haben dann auch die Filme angeschaut, haben teilweise Bücher gelesen, haben uns auch mit dem Rüdiger, der die Schule auch mitgegründet hat, mit den Lernbegleitern, die dann auch die Schule dann sozusagen auch mit gestartet haben, haben wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt und haben auch praktisch wöchentlich Elternkreise gemacht. wo wir uns wirklich als Eltern für die Belange der Kinder und die Themen, die so zu Hause sind, haben wir uns wirklich regelmäßig getroffen und natürlich auch geguckt, wie können wir dieses erste Schuljahr gemeinsam gestalten. Und da war natürlich sehr viel Engagement auch gefragt, also gerade die ersten Jahre. Und die meisten Familien, es gab eine Mutter, die hatte eine Tochter in der freien Schule in Freiburg, Maturana-Haus, und alle anderen waren irgendwie Quereinsteiger und durften sich auch mit dem Konzept sozusagen erstmal bekannt machen und auch mal für sich selber spüren, welche Haltung habe ich denn zu so einer Art von Schule, von freier Schule, wo es im Grunde genommen da geht, wirklich die Kinder selbst entscheiden zu lassen, wann ist was dran?
War das für dich eine Herausforderung? Weil das ist ja schon ein ganz schön krasser Perspektivenwechsel.
Mir hat dann damals geholfen, dass der Gerald Hüther ziemlich direkt am Anfang, bevor wir hier hingezogen sind, hat der Gerald Hüther hier ein Symposium gegeben. Der hat, finde ich, unheimlich gut in das Thema eingeführt. Was heißt das eigentlich, selbstbestimmt lernen? Und dadurch, dass ich Pädagogin bin und da auch sehr wissbegierig war, und auch mit einer Kollegin aus der Waldorfschule sehr viel Austausch hatte, war ich da ziemlich schnell eigentlich auf dieser Spur, das mal spannend zu entdecken, und habe dann für mich auch gemerkt, dass in der Reflexion am Ende die Waldorfschule zwar eine offene freie Schule ist oder eine Privatschule ist, aber letztendlich gibt der Lehrer vorne vor, was als Frontalunterricht, was einfach gelernt wird. Und da war dieser Switch eben wirklich dem zu vertrauen, dem inneren Prozess zu vertrauen, dass die Kinder ihren Weg gehen. Und das war auch sehr, sehr spannend, weil die Marie hatte auch schon angefangen mit Buchstaben und Alphabet und Zahlen und hat aber in der ganzen Zeit, bis dann wirklich mit der Schule hier losging, alles wieder losgelassen. Die fing also praktisch auch wieder von vorne an. Ja, ich denke, wir haben da einige Gespräche gehabt, viel reflektiert. Wie können wir die Kinder wirklich authentisch in diese Art von Schule begleiten, dass wir denen keinen Stress machen, keinen Druck machen? Und meine Kinder haben auch ganz unterschiedliche Wege da gefunden, sich die Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen anzueignen.
Wie wichtig schätzt du das ein, dass, wenn man jetzt so einen Weg geht in so eine freie, ja, also wirklich so frei und selbstbestimmt die jungen Menschen lernen zu lassen, wie wichtig ist es, dass wirklich die Eltern da dahinter stehen und sich da gut informieren und da auch irgendwie eingebunden sind? Wie schätzt du das ein?
Ich finde, der Prozess ist enorm wichtig, weil es im Grunde genommen geht es darum, später gab es ja dann auch Seminare oder gibt es jetzt auch Seminare am Tempelhof, dieses Lernen von innen, wo du einfach auch selber mal deine eigene Schulbiografie dir noch anschaust und guckst, wie habe ich gelernt, unter welchen Bedingungen habe ich gelernt, war die Schule stressig für mich, was war einfach wichtig an der Schule. Das wird alles nochmal praktisch Revue passieren lassen, um dann in das neue Konzept einzutauchen und zu gucken, wo sind denn für mich die Knackpunkte, wo habe ich denn vielleicht Verletzungen erlebt, wo habe ich aufgegeben, wo habe ich resigniert, wo wollte ich auch nicht mehr weiterlernen, wo habe ich mich immer verglichen mit den anderen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon auch ein Prozess, wo wir an unseren Kindern immer wieder gelernt haben, wo stehen die jetzt? Und dann auch aus dem Vergleichen rauszugehen, was machen denn die anderen aus der freien Schule? Weil jeder ist ja so ganz individuell und die Cousins und Cousinen sind bei uns alle im gleichen Alter und die waren alle, fast alle in auf Regelschulen, und auch da nicht ins Vergleichen zu gehen, ist das jetzt besser oder schlechter, wenn der eine schon lesen kann oder nicht. Also das hat uns sehr beschäftigt, auch das mit den Eltern, also was sagen die Großeltern dazu, das war immer irgendwie, ist dieses Thema mit eingeflossen, wie authentisch sind wir da wirklich, dass wir unseren Kindern ermöglichen, diesen freien Weg zu gehen, und das geht bis heute. Ja, bis in die Oberstufe. Es zieht sich bis in die Oberstufe. Und auch im Privatleben. Also was mache ich? Welche Hobbys habe ich am Wochenende? Mit welchen Leuten treffe ich mich? Und kann ich selbstbestimmt meinen Urlaub organisieren? Meine Kinder sind jetzt nun auch in der Oberstufe und es ist dann auch wie so ein roter Faden, das wirklich konsequent auch weiter zu betreiben. Und jetzt geht's ja auch, dann mache ich einen Abschluss und welche Berufswahl werde ich, oder wo werde ich meine ersten Füße ins Berufsleben, wo will ich mich ausprobieren, dass man da auch einfach unterstützend mit dabei ist.
Ja, weil ich denke, viele Eltern oder viele Menschen sind einfach mit so einer Idee aufgewachsen, naja, du hast halt irgendwie Lernen ist gleichzusetzen mit Schule und da gibt man dann die Kinder sozusagen ab. Mhm. Und dann holt man die da halt, der kommt dann irgendwann wieder nach Hause, aber das ist so völlig getrennt, das hat nichts miteinander zu tun. Wie ist so deine Erfahrung hier mit diesem selbstbestimmten Lernen? Hast du das Gefühl, das ist auch irgendwie so? Also die gehen in die Schule und das ist völlig getrennt von dem Leben hier in der Gemeinschaft und von dem Familienleben, oder hat das so einen fließenden Übergang? Und weil, so wie du es erzählst, bist du ja dann schon als Eltern auch sehr da eingebettet auch in dem Ganzen.
Ja, wir waren schon sehr eingebettet und der fließende Übergang, dadurch, dass wir diese besondere Form haben, Leben, Schule im Dorf, Dorf in der Schule, gab es natürlich auch mit Möglichkeiten, auch am Nachmittag in die Schule zu gehen, am Nachmittag sich weiterzutreffen, mit bei Freunden zu übernachten. Das war ja ein viel eingebetteteres Dasein hier als Kinder und Jugendliche sowieso in dem Dorf, oder ist es immer noch? Ich würde sagen, dass das den Unterschied, den ich machen konnte, ist, dass ich bemerkt habe, dass ich habe ja eben eine Tochter und einen Sohn, dass meine Tochter viel früher mit manchen Dingen angefangen hat, sich zu beschäftigen, viel früher lesen konnte, schreiben konnte. Und bei unserem Sohn kam das einfach viel, viel später. Und in dem Moment, wo wir auch gesagt haben, es ist jetzt deine freie Entscheidung. Und ich denke, es ist auch immer noch alles im Prozess, ja. Und ich habe das für mich so verstanden, wenn ich von was total begeistert bin und ich möchte das unbedingt umsetzen, meinetwegen, ich bin zum ersten Mal verliebt und möchte dann meiner Freundin, meiner Flamme, doch mal einen Liebesbrief schicken, dann kommt irgendwann die Motivation, ja, ich möchte ja schreiben können. Oder ich interessiere mich für ein Thema und ich will da was nachlesen. Und so kommt es eigentlich praktisch wie ins Leben rein, und das Leben ist Lernen. Und so, ich glaube, mit dem Ansatz kann man eigentlich nichts falsch machen und kann den Kindern eigentlich total gut ermöglichen, das viel ganzheitlicher einfach zu sehen, dass die Trennung nicht zwischen Vormittag und Nachmittag und zu Hause ist, sondern im Grunde genommen findet Lernen immer statt. Und ich merke das auch in meinem Leben, dass wenn ich begeistert bin, dann kann ich ja unendlich lernen und dann ist mir auch egal, wie viel Zeit ich dafür brauche. Und ich glaube, so mit dem Ansatz habe ich das eigentlich auch verfolgt.
Wie war das für dich persönlich? Du hast ja dann auch eine pädagogische Ausbildung hinter dir. Und hast du dann als Lehrerin gearbeitet?
Oder? Meine Unterstützung war erstmal, indem ich gemerkt habe, okay, was brauchen Kinder hier am Platz? Ich habe diese Waldkindergarteninitiative mitgegründet, die dann aber, als alle Kinder in die Schule kamen, ging es erstmal die Hauptenergie in diese Schule zu geben. Das habe ich auch unterstützt. Ich habe dann parallel eine Zirkusschule hier mitgegründet und wir haben hier eine Zirkusschule gehabt, die einige Jahre sehr, sehr erfolgreich und sehr viel die Kinder auch eingebettet hat im Nachmittag und im Alltag, weil die Kinder natürlich dann Einrad fahren konnten hier auf dem Platz und wir einige Auftritte hatten. Die haben auch selbstbestimmt am Nachmittag trainiert. Das war wunderbar. Und ich habe dann später, als dann die Zeit reif war, habe ich den Waldkindergarten mit unterstützt als Initiative, um wirklich in die Kraft zu kommen, und bin heute anders unterwegs hier am Platz. Also ich bin jetzt eher zurückgezogen, meine Kinder sind älter geworden und ich habe jetzt einen neuen Fokus auf Kinder, Familie und Pädagogik zu gucken.
Hast du das Gefühl auch vielleicht so als Eltern ist man einfach, wenn die noch jünger sind, dann ist es auch wichtiger, dass man da viel mehr noch mit dabei ist und das mit begleitet, und wenn die dann älter werden, dass man dass das dann auch ganz organisch irgendwie, dass man da auch loslässt und da gar nicht mehr so gebraucht wird, oder?
Ja. Also zum einen ist das ja sowieso der Prozess hier in der Gemeinschaft. In dem Moment, wo man sich für diese Gemeinschaft interessiert und es gibt auch eine gemeinsame Essräume oder Kantine oder die Kinder verströmen sich miteinander an verschiedenen Plätzen hier im Dorf, ist es sowieso so, dass man auch ein Stück weit das Loslassen lernt, schon früher als vielleicht woanders. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass wir die Kinder auch unterstützen wollten, einfach selbstbestimmt einfach ihre Sachen zu machen. Wie habe ich die unterstützt? Und früher habe ich sie noch anders unterstützt als heute. Da fährst du dann halt mit ins Schwimmbad, wenn es das braucht, oder organisierst noch irgendwelche Dinge, die dann gerade dran sind. Und jetzt merke ich, dass dieses Ablösen sehr, sehr organisch eben passiert, dass sie sich in ihrer Clique finden und auch am Nachmittag treffen. Und mein Sohn fragt mich eigentlich immer nur, wenn er irgendwie Unterstützung braucht. Und ansonsten ist er hier ziemlich selbst, auch in dem Alter schon sehr selbstbestimmt unterwegs.
Es gibt ja auch Eltern, die nicht am Tempelhof leben, wo die Kinder dann aber hier zur Schule gehen. Siehst du da einen Unterschied oder hat man da auch noch irgendwie so eine Gemeinschaft, dass man dann trotzdem irgendwie sich untereinander kennt? Oder wie sieht das, wie empfindest du das?
Also ich meine, der Vorteil ist natürlich, wenn man hier mit im Dorf lebt, kriegt man natürlich noch ganz viele andere Prozesse mit. Man ist einfach dicht dabei. Man kann gerade mal ins andere Haus gehen und jemanden treffen. Man ist also echt, sag ich mal, dicker verbunden oder sich, man ist sich da näher. Und dadurch, dass die Schulgemeinschaft ja so langsam gewachsen ist, von 24, dann haben wir die ersten externen Familien aufgenommen, im nächsten Jahr mehr, ist diese Schulgemeinschaft über die letzten Jahre ja sehr gewachsen. Und Ja, klar, da gibt es immer Diskrepanzen, dass Kinder, die vielleicht nicht hier im Dorf sind, aber in diese Schule gehen, ja auch den Wunsch hätten, ja, ich möchte auch hier eigentlich wohnen. Das gibt's immer wieder mal. Und die Frage ist, wie schaffen wir das wirklich, die Nachbarkinder, die Nachbarfamilien gut zu integrieren, sodass sie sich wirklich hier auch willkommen geheißen fühlen irgendwie. Ich denke, dass es nie aufhört, diesen Prozess halt weiter zu verfolgen. Und jetzt in den letzten 2 Jahren war das natürlich auch sehr herausfordernd, weil wir hier auch als häusliche Gemeinschaft leben und sehr viele Dinge miteinander geteilt haben und ausgetauscht haben und gucken, welche Haltung haben wir einfach zum Leben. Dass Menschen, die nicht direkt mit uns hier am Platz leben, vielleicht sich ein Stück weit auch isolierter gefühlt haben, trotz der Schulgemeinschaft.
Ja, das heißt, du hast eigentlich diese Schulgemeinschaft, dann hast du die Lebensgemeinschaft und das sind dann doch noch unterschiedliche Felder und das führt dann natürlich ja zu einem anderen Empfinden vielleicht oder einem anderen Erlebnis dann auch.
Was ich noch anmerken würde, was immer wieder auch gesprochen ist, wenn ich mir vorstelle, wir waren damals halt in dieser Waldorfschule, da waren halt einfach 300 Schüler und da hattest du in jedem Klassenzug hattest du halt immer 20, 30 Kinder. Und hier ist es einfach was ganz anderes. Wir haben 80 Kinder insgesamt, dann hast du 20, 30 pro Stufe und dann hast du natürlich vielleicht nur 2 in deinem Alter und dann hast du im nächsten Alter 5 und dann hast du vielleicht noch im nächsten Alter wieder 3. Und das heißt, wenn man jetzt darauf pocht, die müssten alle gleichaltrig sein, das kann man so ein bisschen vergessen. Und wenn an der Stufe im gleichen Alter nur Mädchen sind und du bist aber dann vielleicht der einzige Junge, das heißt, man darf sich von Anfang an auch so ein bisschen auf den Weg machen, dass man nicht daran festhält, meine besten Freunde müssen jetzt gleichaltrig sein oder ich muss jetzt eine riesen Clique von Gleichaltrigen haben. Das mischt sich hier ziemlich. Und ich finde auch, dass es teilweise noch sehr herausfordernd ist. Manche sind da ganz okay mit, wenn sie ihre beste Freundin oder ihren besten Freund gefunden haben. Und für manche ist es auch bis zum Ende herausfordernd, dass sie nicht so viel Auswahl haben wie in einer Schule, die einfach viel mehr Schüler hat. Das würde ich sagen.
Ja, also das ist dann gleichzeitig von Vorteil, wenn es eine kleinere Gruppe ist, weil du dich eben gut kennst und man kennt dann auch irgendwie jeden. Aber gleichzeitig kann es eben auch ein Nachteil sein, wenn du auch vielleicht bestimmte Interessen hast und es ist eben einfach niemand da, der dieses Interesse auch teilt. Klar, wenn weniger Menschen da sind, sinkt dann natürlich auch dann die Wahrscheinlichkeit. Wie sieht es denn eigentlich aus mit so Austausch mit anderen freien Schulen, die ähnlich funktionieren? Gibt es das auch, dass man sich mal so untereinander trifft?
Ja, es gibt ja den Bundesverband der freien aktiven Schulen. Und seinerzeit war es immer so, dass wir, glaube ich, im jährlichen Turnus gewechselt haben, dass wir uns gegenseitig besucht haben. Und ich meine, wir hätten hier am Tempelhof mindestens 2-mal so ein Sommertreffen gehabt, um sich wirklich zu vernetzen und sich auszutauschen. Auch die Schüler sind dazugekommen. Die Schüler haben immer die Möglichkeit, sich auch in anderen Schulen zu hospitieren, Praktikum zu machen oder anders kennenzulernen und auch, dass die Lernbegleiter kommen. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das jetzt aktiv ist, aber die Möglichkeit besteht immer und durch diesen Dachverband ist es, sucht man ja immer auch Gleichgesinnte, wie man mit verschiedenen Themen umgeht. Auch als Eltern, auch als Eltern mit anderen Eltern von anderen Schulen. Weil jede Schule macht es ja irgendwie auch anders. So, jede Schule hat ja ihren eigenen Gusto oder ihre eigenen Schwerpunkte. Und so ist es einfach spannend, sich auch mit Eltern von anderen freien Schulen auszutauschen.
Jetzt hast du auch was gesagt, weil das ist ja nochmal sehr spezifisch. Es ist eine freie, aktive Schule. Mhm. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Was ist eine freie, aktive Schule?
Na, gute Frage. Was ist eine freie, aktive Schule? Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, die freie Schulen gibt es ja viele und bei frei versteht man ganz oft, das ist ein freier Träger oder das ist eben.
Ja, Waldorfschulen sind auch eine freie.
Könnte man ja auch sagen, freie Schulen, aber diese freie, aktive Schulen, so wie ich das verstanden habe, sind wirklich diese Kinder, die wirklich sehr selbstbestimmt auch ihren Tagesrhythmus bestimmen, wo nicht vorgegeben wird, was wird wann gemacht, wie diese demokratischen Schulen ihre eigenen Regeln machen. Und einfach, das wollte ich eben auch noch sagen, was da der Schwerpunkt ist, auch gerade bei unserer Schule immer dieses, ich komme morgens in die Schule und ich gucke erstmal, was ist denn heute dran? Welche Regeln habe ich? Wie will ich meinen Tag gestalten? Das heißt, welche Freunde sind heute da? Mit wem möchte ich was machen? Das ist ja praktisch das führt ja in diese Selbstbestimmung oder in die Selbstorganisation hin, wenn ich jeden Morgen, wenn ich komme, wieder neu entscheide oder gucke. Und speziell, wenn das Soziale unheimlich im Vordergrund steht. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, solange das Soziale nicht gelöst ist, solange ich nicht im Frieden und in Freude da einfach entspannt sein kann, ist das Lernen zweitrangig. Und da wird auch ein sehr, sehr großer Fokus in dieser Schule halt gelegt.
Ja, und das ist nochmal ein Unterschied. Also du, wie hat der Verband jetzt, der Bundesverband für freie aktive Schulen? Und es gibt ja dann auch noch die EUDEC. Mhm. Und das ist der Europäische Verband für die demokratischen Schulen. Ist die Schule auch da Mitglied oder weißt du das?
Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich nicht.
Das ist ja nochmal ein Unterschied. Eine demokratische Schule und eben freie aktive Schule. Naja, auf jeden Fall eben auch interessant, einfach zu wissen, dass es da auch noch mal Unterschiede gibt von wie diese Selbstbestimmung genau organisiert ist. Ja, also da gibt es so kleine Feinheiten, die schon spannend sind, die dann auch wahrscheinlich als Eltern, hier gibt es wahrscheinlich jetzt so, dann würde ich schätzen, kein so Schülerparlament oder so Sachen, oder gibt es das auch?
Es gibt die Schülerversammlung einmal die Woche. Und da treffen sich halt eben alle Schüler aus der Schule und da wird einfach das Allerwichtigste kommuniziert oder wenn es eben neue Regeln gibt oder wenn es Themen gibt, die die ganze Schule betreffen, dann wird das da einfach diskutiert.
Ja, also in dieser Schulversammlung werden dann Regeln zusammen entschieden. Bist du da auch als Eltern involviert oder ist das völlig unabhängig?
Ja, es gibt so ein übergeordnetes Schulteam, wo die Elternvertreter, die Dorfvertreter, ich glaube aus den Lernbegleiterschaft und aus dem Vorstand, da gibt's und Schüler. Es werden Schüler sozusagen gewählt oder berufen dazu, dass man sich in regelmäßigen Abständen aus allen Zusammensetzung einfach trifft und miteinander guckt, was braucht es gerade in der Schule, was gibt es gerade für Themen und deswegen gibt es da eben sozusagen Abgeordnete, die sich treffen. Aber wie oft die Treffen mittlerweile sind und ob das gerade aktiv gelebt wird, das weiß ich gar nicht.
Okay, also du bist jetzt da nicht mehr...
Ich bin da nicht aktiv, nee.
Du warst auch in der Vergangenheit da nicht so aktiv?
Ich war im Vorstand mit dabei, also ich habe eine Zeit lang im Vorstand mitgearbeitet für die Belange von Kindern und Jugendlichen, eben auch als Organisatorin dieser Zirkusschule und immer mit dem Blick, was brauchen Kinder und Jugendliche hier am Platz, also vom Verein her. Aber ich hatte jetzt noch nie einen festen Posten für die Schule. Und sonst kann man ja auch sowieso, also man kann ja als Eltern sich total gut einbringen, indem man sozusagen einfach einen Steckbrief schreibt und sagt, das sind meine Fähigkeiten, das sind meine Talente und sagen, ich stelle das zur Verfügung, ich biete das an und dass die Schüler dann frei entscheiden, finden sie mein Angebot interessant und greifen die darauf zurück, sodass ich einfach einige Stunden anbiete. Und das funktioniert immer ganz, ganz toll, dass man aus der Elternschaft eben Leute findet, die einfach mit ihrer Spezialisierung auch die Schule unterstützen.
Ja, das ist ja auch interessant, dass du wirklich dann Angebote auch aktiv machen kannst, die dann eben auch in diesem Kontext von der Schule dann auch genutzt werden können. Mhm. Ja. Das ist sicherlich auch dann spannend, wie man das begleitet. Also du hast ja schon mal erzählt, ihr habt ja dann auch als Eltern so ein gewisse, dass ihr euch dann Filme angeguckt habt oder dass eben auch dann so Vorträge und so weiter. Wenn du jetzt so ein Angebot machst, wirst du dann da auch irgendwie gebrieft, so ey, pass mal ein bisschen auf, ich denke, das ist ja auch wichtig, dass du dann auch zu Hause nicht auf einmal genau das Gegenteil lebst. So, ja, die kommen nach Hause und dann sagst du, hey, hast aber heute Mathe gemacht oder so.
Ja, genau. Naja, gut, ich würde mal sagen, es gibt erstmal so eine natürliche Auslese, dass sowieso nur Menschen diese Angebote machen, die auch sich irgendwie gut mit Kindern fühlen, die auch gerne mit Kindern was zusammen machen wollen und sich auch vielleicht ein Stück weit auch sicher fühlen, sowas anbieten zu können. Aber ich finde, ich habe das jetzt so verstanden, die Frage, dass es darum geht, bin ich eigentlich qualifiziert genug, Kinder gut zu begleiten mit einem Angebot, was ich habe? Und da braucht es natürlich auch eine Reflexionsfähigkeit oder eine Konfliktfähigkeit, wenn ich sage, ich mache jetzt zum Beispiel Knotenspezialisten, ich mache Knotenkurse mit den Kindern und jetzt ist da ein riesen Tohuwabohu und ich merke, ich bin überfordert. Also wie kann ich Kinder auch begleiten mit den Angeboten, die ich da mache, als Elternteil? Und ich denke mal, so wie das funktioniert ist, wir haben ja Eltern, wir haben eine Elternschule, wir haben ja auch Elternsamstage, wo wir arbeiten, wo wir auch Informationen kriegen, wo wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Und letztendlich, so wie ich das verstanden habe, geht es darum, meine Haltung habe ich mich entschieden, dass mein Kind in so eine Schule geht und wie arbeite ich mit mir persönlich daran, dass ich meine Kinder auch gut in dieser Schule begleiten kann. Und das ist immer ein Lernprozess von mir selber auch, wenn ich da Angebote mache mit den Schülern. Und das ist auch manchmal sehr, sehr herausfordernd, weil die, man sagt so schön bei uns, die Knöpfe drücken, weil die merken genau, wo deine Schwachstellen sind. Und auch trotz dessen, du sagst, ich möchte ein Thema einbringen, gucken solltest und darfst, bin ich wirklich in der Lage, Kinder gut zu begleiten. Oder wo habe ich noch was zu lernen? Ja, wo bringe ich die alte Schule mit, die aber gar nicht mehr gelebt werden will? Oder wo bin ich total direktiv und sage, so wird's gemacht und lasse den Kindern gar nicht den Spielraum, von sich aus auf das Thema zuzugehen?
Jetzt ganz am Anfang, als du dann entschieden hast, okay, wir machen das und das passt, dieses Selbstbestimmte, das ist super. Hattest du so am Anfang irgendwie Sorgen, wie das nachher dann aussieht? Vielleicht so die typischen Dinge, die ich sehr oft höre, ist dann, ja, aber was ist denn mit dem Abschluss oder so? Oder wenn der dann studieren gehen will, geht das denn überhaupt? Hat dich das auch irgendwie beschäftigt?
Ja, natürlich. Das hat mich die ersten Jahre schon auch sehr beschäftigt, weil wir, glaube ich, selber alle verlernen durften. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt wirklich die Essenz? Was ist denn jetzt wirklich? Wie kann man wirklich lernen? Und da ging es schon auch um dieses Vergleichen. Na, jetzt ist er vielleicht 11. Jetzt ist mein Sohn 11 und er kann noch nicht lesen. Und wann wird er denn mal lesen? Und dann im Vertrauen zu bleiben. Ja, es kommt aber dann irgendwann das Thema. Das war schon auch ein großer Lernprozess. Und meine These ist mal, dass die Kinder von dieser freien Schule vielleicht als lebenshungrige Kinder gehen, die sehr viele hohe Sozialkompetenzen haben, aber vielleicht nicht unbedingt die gleiche allgemeine Bildung haben wie andere Kinder. Weil wenn sie natürlich die ersten Jahre ganz viel mit dem verbringen, was ihnen Freude macht, wo sie spielen, wo sie ganz viel Sport machen, sich bewegen, dann werden die nicht so viele Zeiten über Büchern hocken und vielleicht Dinge in sich reinpauken, die man woanders tun muss. Und wenn ich dem vertraue, dass die Kinder oder die Jugendlichen sich mit dem beschäftigen, was ihnen fürs Leben dienlich ist, das ist, glaube ich, dieses ins Vertrauen gehen. Und dann ist am Ende der Schulzeit, wo wir jetzt genau stehen, also mein Sohn noch 1-2 Schuljahre zu sagen, okay, willst du einen Abschluss machen? Willst du es wirklich machen? Brauchst du das überhaupt noch in der heutigen Welt? Die Welt ist so im Wandel begriffen, dass ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob das überhaupt das Ziel ist, wo wir hinsteuern sollten, sondern sagen, lass es doch frei und guck, ich selber habe auch auf zweiten Bildungsweg Sozialpädagogik studiert, habe vorher was ganz anderes gemacht und habe selber gemerkt, wenn ich da nur Lust zu habe, was Neues in die Welt zu bringen oder was Neues zu lernen, dann habe ich alle Kraft der Welt, das machen zu können. Und mein Vertrauen ist eigentlich eher, meinen Sohn zu stärken, zu sagen, was macht dir Freude? Wo möchtest du reinschnuppern? Probier dich aus in allen möglichen Varianten, um dann irgendwann mal mit einem Beruf mal anzufangen oder sich zu professionalisieren, um dann vielleicht das Nächste zu machen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr einen Beruf hat, sondern einen ganzen Potpourri oder einen ganzen Blumenstrauß an Professionen, wo man merkt, das sind Dinge, die mich begeistern, die kann ich gut. Und was entsteht aus diesem ganzen Blumenstrauß an Qualitäten, die ich habe? Und das ist eigentlich meine Haltung jetzt mit meiner Tochter und meinem Sohn, sie möglichst so jetzt ins Leben zu begleiten, dass das möglich ist. Und dass nicht die Zeit läuft, sondern das geht wirklich darum, dass sie in sich reinspüren, was ist jetzt dran. Ja.
Alexandra, danke für das Teilen deiner Erfahrung, wie das so ist als Mutter hier bei der Schule für freie Entfaltung Schloss Tempelhof.
Ja, sehr gerne.
Dankeschön.